Info 3 Abend.
Die Flucht von Saif al-Islam ist zu Ende. Der Gaddafi-Thronfolger wird in der libyschen Wüste verhaftet. Die Grünen analysieren ihre Niederlage bei den eidgenössischen Wahlen. Man habe zu stark auf das Thema Atomausstieg gesetzt. Das Wetter, auch morgen gibt's Hochnebel, der sich aber im Laufe des Tages auflöst. Es wird ziemlich sonnig. Info 3, am Mikrofon sind Daniel Hof und Stefan Wüthrich. Ja, die Nachrichten.
In Libyen ist Saif al-Islam, der wohl prominenteste Sohn des getöteten Machthabers Gaddafi, offenbar verhaftet worden. Milizionäre der Übergangsregierung hätten Saif al-Islam im Süden des Landes aufgespürt, sagte der libysche Justizminister. Nun solle er in Libyen vor Gericht kommen. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag verlangt die Auslieferung von Saif al-Islam. Er soll sich wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten. In Bern haben die Delegierten der Schweizer Grünen nach den Gründen gesucht für die Verluste bei den eidgenössischen Wahlen. Die Grünen hatten bei den Wahlen im Oktober 5 Sitze im Nationalrat verloren. Einen Grund dafür sehen die Delegierten in der Atomkampagne. Die Partei habe damit zwar aufs richtige Thema gesetzt, aber zu sehr auf den Atomausstieg fokussiert. Weiter haben die Grünen Delegierten bekräftigt, dass das Volk über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge entscheiden soll. Der Neuenburger Uhrenhersteller Tag Heuer investiert mehr als 25 Millionen Franken in einen neuen Produktionsstandort im jurassischen Chevenet. Damit sollen 150 neue Stellen geschaffen werden, zusätzlich zu den bestehenden 1000 Arbeitsplätzen in der Schweiz. Tag Heuer bestätigt einen entsprechenden Bericht der Tageszeitung Le Temps. Die Produktionskapazitäten in La Chaux-de-Fonds und Gornol reichten nicht mehr aus. Der italienische Ministerpräsident Mario Monti erhält Rückendeckung vom Chef der Deutschen Bank, Josef Ackermann. Von allen Ländern mit Schuldenproblemen in der Eurozone sei Italien am leichtesten in der Lage, das Vertrauen der Märkte zurückzugewinnen, sagte Ackermann der Süddeutschen Zeitung. Mit der Umsetzung der Reformen könne das Land in vernünftiger Zeit wieder wettbewerbsfähig werden. Die privaten Schulden der Italiener seien nicht extrem. Das sei ein gutes Zeichen. In Polen hat Ministerpräsident Donald Tusk die Vertrauensabstimmung im Parlament gewonnen. Tusk zeigte sich danach zuversichtlich, dass ein parteiübergreifender Konsens gefunden werde, zumindest in einigen Sachfragen seines Programms. Der liberalkonservative Donald Tusk hatte gestern für die kommenden 4 Jahre zahlreiche Reformen und Einsparungen angekündigt. Unter anderem soll das Rentenalter auf 67 Jahre erhöht werden. In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist die große Ratsversammlung afghanischer Stammesführer mit einer Reihe von Forderungen zu Ende gegangen. So verlangt die Loya Jirga etwa, Hausdurchsuchungen durch ausländische Truppen müssten aufhören. Auch müssten Gefängnisse und deren Insassen wieder durch Afghanen beaufsichtigt werden. Das sind nur 2 von insgesamt 50 Forderungen. Die 2000 Delegierten aus dem ganzen Land hatten 4 Tage über die Zukunft ihres Landes und ihr Verhältnis zu den USA beraten.
Info 3 Abend. Die Themen.
Was passiert mit Saif al-Islam? Kommt er in Libyen vor Gericht oder landet er vor dem Internationalen Strafgerichtshof? Welche Lehren ziehen die Grünen aus ihrer Wahlniederlage? Zum Beispiel diese.
Ich finde, unser Problem ist vielleicht eben, dass wir zu wenig eine Volkspartei sind,
sagt Nationalrat Daniel Fischer. Und diskret, verschwiegen und bestens vernetzt. So war man bisher als Privatbankier erfolgreich. So geht's aber nicht mehr weiter. Gleich.
Das Wetter, auch morgen hat es über dem Mittelland wieder Nebel, der sich meist auflöst. Sonst scheint oft die Sonne, nur im Jura hat es zeitweise Wolkenfelder. Die Temperatur im Nebel 4, sonst 6 bis 11 Grad. Der S3 Verkehrsinformationen von 17.05 Uhr in der Region Freiburg auf der Hauptstraße in beiden Richtungen zwischen Bonsier und La Sonna. Weiterhin Verkehrsbehinderungen nach einem Unfall.
Info 3 Abend.
Saif al-Islam al-Gaddafi, Nachfolger seines Vaters, hätte er dereinst werden sollen. Aber der Sturz des Gaddafi-Regimes in Libyen zerstörte alle Träume des designierten Nachfolgers. Und statt feudal aus einem Palast heraus zu herrschen, musste Saif al-Islam flüchten und fürchten, ebenso zu enden wie sein Vater. Nun, wir haben es in den Nachrichten gehört, die Flucht des wichtigsten Gaddafi-Sohnes ist zu Ende. Die libysche Übergangsregierung meldet, Saif al-Islam sei im Süden des Landes verhaftet worden. Vor der Sendung habe ich mit dem Journalisten und Libyen-Kenner Bert Stauffer gesprochen und ihn gefragt, welche Details über die Verhaftung von Saif al-Islam bekannt seien.
Saif al-Islam ist heute Samstagmorgen in Ubari, einer Stadt im Süden Libyens, verhaftet worden, und zwar zusammen mit drei weiteren Männern, entweder Bodyguards oder Vertraute. Und die Verhaftung, die wurde vorgenommen von einem Kommandanten von einer Brigade aus der Stadt Sintan. Diese Stadt hat eine ganz wichtige Rolle gespielt im Kampf gegen das Gaddafi-Regime.
Und die Verhaftung, die verlief friedlich, oder was weiß man da dazu?
Wir haben bis jetzt keine unabhängigen Nachrichten, keine Journalisten, die vor Ort waren, das bestätigen können. Wir müssen uns abstützen auf das, was dieser Kommandant und der Justizminister des Übergangsrats gesagt hat. Offenbar sind diese vier Männer nicht verletzt worden. Saif al-Islam war schon verletzt von vorherigen Gefechten. Und die vier Männer sind überstellt worden per Flugzeug eben in diese Stadt Sintan, die sich südwestlich von Tripolis befindet.
Saif al-Islams Vater Muammar Gaddafi wurde kurz nach seiner Verhaftung erschossen. Droht seinem Sohn nun das gleiche Schicksal?
Ja, es ist natürlich in der libyschen Bevölkerung ist ein ganz starkes Gefühl nach Rache da. Und ich denke, es gibt auf jeden Fall Menschen, die ihn am liebsten lynchen möchten, so wie das mit dem Vater vermutlich geschehen ist. Aber der Übergangsrat, der steht auch unter internationaler Beobachtung und unter einem gewissen Druck. Die möchten das verhindern. Und es gibt auch ein vitales Interesse, dass Saif al-Islam überlebt, weil man wirft ihm und dem Gaddafi-Clan ja die Veruntreuung von riesigen Geldsummen, von Dutzenden, vielleicht sogar über 100 Milliarden US-Dollar vor. Und wenn Saif al-Islam getötet würde, dann wäre es sehr viel schwieriger, vermutlich an dieses Geld heranzukommen.
Gegen Saif al-Islam liegt bekanntlich ein internationaler Haftbefehl vor, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wird der Gaddafi-Kronprinz an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag überstellt? Was denken Sie?
Die Stimmung in Libyen ist eher dagegen. Ich könnte mir vorstellen, dass man versuchen wird, mehrere Prozesse zu führen. Einen Prozess in Libyen, zum Beispiel wegen diesen gravierenden, gigantischen Vermögensdelikten und anderen Delikten, und ihn dann später an den Internationalen Strafgerichtshof zu überstellen, wegen diesen Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Ist denn jetzt mit der Verhaftung von Saif al-Islam die Gaddafi-Clique definitiv Geschichte?
Ich denke, die Menschen sind traumatisiert von diesem Gaddafi-Regime, aber der Gaddafi-Clan, der hat vermutlich keine Zukunft mehr. Diese Söhne und die eine Tochter, die Frau von Muammar Gaddafi, die leben jetzt in Algerien und in Niger. Die müssen froh sein, wenn sie ein Aufnahmeland finden, wo sie halbwegs korrekt leben können und wenn sie finanzielle Mittel noch sichern können, um dieses Leben führen zu können. Ich denke, das Kapitel Gaddafi ist in diesem Sinn geschlossen.
Informationen von Beat Stauffer waren das.
Info 3 Abend.
Kropf leerte. So könnte man die heutige Delegiertenversammlung der Grünen mit einem Schlagwort zusammenfassen. Einen Monat nach den Verlusten bei den nationalen Wahlen stand eine Frage im Zentrum. Wo stehen die Grünen im politischen Spektrum? Respektive, wo sollten sie stehen? Inlandredaktorin Monika Zumbrunn über einen schon lange schwelenden Streit, der so schnell auch nicht gelöst sein wird.
Die Wahlniederlage sitzt immer noch tief bei den Grünen. Minus 1,2 Wählerprozent, 5 Nationalratssitze weniger, das ist ein schmerzlicher Verlust. Die grüne Parteileitung zeigte sich in ihrer Wahlanalyse denn auch selbstkritisch. Die Grünen hätten sich zu einseitig auf den Atomausstieg konzentriert. Zudem müssten sie mehr Kompromisse suchen und Allianzen schmieden. Im Wissen um den parteiinternen Streit über die politische Ausrichtung, ob mehr links oder mehr eingemittet, ob radikal oder pragmatisch, erklärte Generalsekretärin Miriam Behrens:
Wir müssen lernen, die Breite des grünen Daches auch zu leben. Und das bedeutet eben, dass wir die Leute von den verschiedenen Flügeln ins Zentrum stellen.
Dass dies nicht einfach ist, zeigte die Diskussion der Delegierten. Zu stark wichen die Voten voneinander ab. So sprach sich der Berner Nationalrat Alec von Graffenried für eine Annäherung aus an die Wahlgewinner Grünliberale.
Wir wollen dieses unsere grüne Dach breit spannen. Wir wollen, dass viele Ideen darunter Platz haben. Und dort ist vielleicht eine grundlegende Beurteilung von mir, die in eine andere Richtung geht als von vielen hier drin. Ich denke, langfristig, strategisch müssen wir auch die Grünliberalen wieder bei uns aufnehmen. Wir müssen die grünen Kräfte bündeln.
Für eine bessere Abgrenzung von den Grünliberalen plädierte die Berner Nationalrätin Franziska Teuscher.
Ich denke, wir müssen für die Zukunft selbstbewusst auftreten, denn wir sind die grüne grosse Partei in der Schweiz, nicht die Grünliberalen. Wir sind immer noch viel grösser als sie.
Parteipräsident Ueli Leuenberger tut sich schwer mit dieser Links-Rechts-Diskussion, die bei den Grünen nach der Wahlniederlage neu entfacht worden ist.
Die Links-Rechts- und in die Mitte rücken-Debatte ist meiner Meinung nach nicht dazu geeignet, gewinnbringend vorwärts zu machen.
Präsident Leuenberger politisiert am linken Rand der Partei. Nächsten Frühling tritt er ab. Die Grünen müssen einen neuen Präsidenten suchen. Diese Wahl wird eine Richtungswahl für die Partei. Die Grünen werden also nicht darum herumkommen, ihren politischen Standort neu zu bestimmen und zu definieren, wie stark Oppositionspartei sie in Zukunft noch sein wollen.
Info 3 Abend.
Sie gelten als sehr diskret, sie verwalten riesige Vermögen und verdienen damit gutes Geld. Die Schweizer Privatbankiers. Doch das Geschäft ist härter geworden, die Renditen sind geschmolzen, die Kosten spielen plötzlich eine Rolle. Der Markt ist in Bewegung, es kommt zu Fusionen und Reorganisationen. Klaus Ammann.
Der Druck auf die Privatbanken habe sich in jüngster Zeit massiv verstärkt, sagt Daniel Senn, Sektorleiter Banking beim Wirtschaftsprüfer KPMG.
Auslöser ist selbstverständlich die Diskussion über die Steuerehrlichkeit bzw. der Druck, der nicht zuletzt von der EU Deutschland herkommt, die jetzt massiv aufgrund der Verschuldung Geld brauchen und auf ihre Bürger Druck machen.
Nicola Pikte, Teilhaber der Genfer Bank Pikte und Präsident des Verbandes Schweizerischer Privatbankier, ist überzeugt, dass er und seine Kollegen einfach noch besser werden müssen, um zu überleben.
La qualité, l'innovation, il n'y a pas de salut en dehors de ça. Il faut être meilleur et encore meilleur. Bien sûr. Il faut aussi gérer autant que possible les coûts.
Selbstverständlich müssten die Privatbanken auch die Kosten in den Griff kriegen. Der Druck auf die Löhne steige, Stellen in allen Bereichen seien gefährdet, die Infrastruktur müsse rationalisiert werden, sagt Nicola Pikte. Das falle vielen Privatbanken schwer, stellt Managementprofessor Christoph Lechner fest, weil Fixkosten bisher eine untergeordnete Rolle gespielt hätten.
Die Schweizer Privatbanken werden das, glaube ich, schon hinkriegen, aber sie haben nicht eine Kultur bislang, die darauf ausgelegt war, wirklich mal so wie in der Industrie extrem kosteneffizient zu arbeiten.
Wie viele Privatbanken diesen Kulturwandel schafften, sei zurzeit mitten im Umbruch schwierig abzuschätzen, sagt Bankenfachmann Daniel Senn und wagt dann doch eine Prognose.
Ich gehe davon aus, dass mindestens 20% im Markt wegkonsolidiert werden über die nächsten 2-3 Jahre.
Von den heute knapp über 100 Privatbanken würden also gut 20 verschwinden. Christoph Lechner von der Uni St. Gallen ist aber überzeugt, dass der Bankenplatz Schweiz gestärkt aus diesem Umbau hervorgehe.
Als Platz, wo Gelder sicher angelegt sind und wo sehr viel Expertise ist in der Verwaltung von Geldern, da denke ich, kann die Schweiz weiterhin sehr, sehr positiven Beitrag leisten und hat in meinen Augen auch eine sehr starke Position.
Nicola Pikte, selber Privatbankier und Verbandspräsident, hat die einzelnen Institute im Blick. Er findet es grundsätzlich bedauerlich, wenn Privatbanken einfach verschwinden, im Fall der Bank Loi nach über 250 Jahren.
Ce n'est jamais bon quand vous avez le nombre des prestataires de services se réduit. Ce n'est pas bon pour la Suisse. Es n'est pas bon pour les clients. Je pense que c'est vraiment regrettable.
Wenn Privatbanken verschwinden, sei dies nicht gut für die Schweiz, nicht gut für den Wettbewerb, nicht gut für die Kunden, findet Privatbankier Pikte.
Info 3. Wir bringen die Aktualität auf den Punkt. Auf DRS3, DRS4News und DRS Virus. Im Netz DRS.ch. Mein Name Daniel Hofer.